Was wäre, wenn dieses ganze Konzept von, naja, von dir, also deinen isolierten, völlig privaten Gedanken, biologisch gesehen ein absolutes Ding der Unmöglichkeit ist?
Mhm, ja.
Was wäre, wenn dein Gehirn rein physisch gar nicht in der Lage ist zu funktionieren, ohne sich also wirklich permanent mit den Nervensystemen der Menschen um dich herum zu verdrahten?
Und das klingt jetzt fast schon nach Science Fiction, ne?
Voll. Aber wir kratzen hier nicht an philosophischer Esoterik, wir tauchen heute direkt in die harte empirische Wissenschaft ein. Willkommen zu unserer heutigen Tiefenanalyse.
Genau.
Unser Fokus liegt heute auf einem gewaltigen Fundus an Forschung, konkret den Arbeiten von Johannes Klopf, Bernd Schmeikal und Wolfgang Klimisch.
Mhm.
Es geht um die neuropsychologischen Grundlagen sozialen Handelns. Und wenn du genau diese Themengebiete studierst, kennst du das Gefühl sicher, man ertrinkt förmlich in anatomischen Details.
Oh ja, das klassische Auswendiglernen für die Klausur.
Richtig. Deswegen zoomen wir heute mal heraus. Wir nehmen diese wahnsinnig dichten akademischen Konzepte auseinander, um die ganz großen Mechanismen dahinter zu verstehen. Mechanismen, die übrigens radikal verändern, wie du deine eigenen sozialen Beziehungen wahrnimmst.
Das ist eigentlich der wichtigste Punkt, ja.
Und um das zu tun, müssen wir direkt am Fundament ansetzen. Wir müssen einen über Jahrhunderte alten Denkfehler korrigieren.
Oh ja, der gute alte Descartes.
Dieser Fehler geht direkt auf René Descartes zurück, der uns ein extrem hartnäckiges dualistisches Weltbild hinterlassen hat. Er trennte die Welt nämlich strikt in zwei Sphären.
Die berüchtigte Zweiteilung.
Genau. Auf der einen Seite die Res Cogitans, also die innere, denkende und völlig immaterielle Welt unseres Geistes, und auf der anderen Seite die Res Extensa, die äußere, materielle Welt.
Also im Grunde dieses Modell, wo der Verstand wie so ein, ja, wie ein isolierter Gefangener in einem dunklen Tresor sitzt, also im Schädel.
Ja, perfekt, zusammengefasst. Ein Gefangener, der durch so kleine Gucklöcher unserer Augen in die Welt da draußen schaut. Und Philosophen von Spinoza bis Schelling haben wirklich metaphysische Kopfstände gemacht, um diese Spaltung theoretisch irgendwie wieder zu flicken.
Mhm.
Aber die moderne Neurowissenschaft, speziell die der sozialen Interaktion, dreht dieses Konzept völlig auf den Kopf. Die zeigt uns durch harte Messungen, dass die Trennung von innen und außen erst dann aufhört zu existieren, wenn wir ein lebendiges Du in die Gleichung einbeziehen, also ein soziales Gegenüber.
Okay, lass uns das mal aufschlüsseln. Wenn wir das evolutionär betrachten, macht das alte Bild vom isolierten Tresor ja auch überhaupt keinen Sinn, oder?
Überhaupt nicht, nein.
Lass uns die Gehirnentwicklung mal mit einem Smartphone vergleichen. Ein Smartphone ist ein technologisches Wunderwerk, vollgestopft mit Prozessoren.
Mhm.
Aber ohne ein ständiges Signalnetzwerk, ohne den ständigen Austausch von Datenpaketen mit anderen Servern, verliert es seinen eigentlichen Zweck. Es ist dann nur ein teurer Taschenrechner. Und die Evolution hat uns genau ein solches Netzwerk aufgezwungen.
Ja, das ist eine super Analogie.
Wenn wir weit zurückgehen bis zu den Dinosauriern, da waren Gehirne im Grunde kleine, fest verdrahtete Überlebensmaschinen. Reiz rein, Instinkt raus.
Genau.
Der Wandel begann dann mit den Hominiden. Der aufrechte Gang befreite die Hände. Wir erfanden Werkzeuge, wurden zu Jägern. Und dann kam der entscheidende Funke, das Feuer.
Und das Kochen von Nahrung.
Der absolute Gamechanger.
Plötzlich konnten wir aus derselben Menge Essen ein Vielfaches an Kalorien extrahieren. Und diese überschüssige Energie ermöglichte überhaupt erst das Wachstum unseres extrem energiehungrigen Großhirns mit seinen Milliarden von Neuronen.
Aber, und das ist jetzt das große Aber, dieser evolutionäre Triumph brachte uns ein massives biomechanisches Problem ein.
Mhm.
Durch dieses rasante Wachstum des Großhirns wurde der Kopf unserer Vorfahren schlichtweg zu groß für den weiblichen Geburtskanal.
Autsch. Ja, die Natur musste also einen Kompromiss schließen. Das heißt, der Mensch wird evolutionär bedingt viel zu früh geboren. Im Vergleich zu, sagen wir mal, vielen Tieren, die kurz nach der Geburt stehen und weglaufen können.
Wie so Fohlen, die direkt aufstehen.
Genau. Wir hingegen kommen als völlige neurologische Baustelle auf die Welt. Wir sind quasi hilflos. Das bedeutet, dass die entscheidende Phase der Gehirnreifung, also das Ausbilden von Synapsen, das Knüpfen des neuronalen Netzwerks, komplett außerhalb des Mutterleibs stattfinden muss.
Krass.
Und dieser Bauprozess erfordert natürlich ein Gerüst. Und dieses Gerüst, das ist die soziale Interaktion. Das menschliche Gehirn nutzt das extrem lange Bindungsverhalten zu seinen Bezugspersonen, um sich rein physisch an ihnen zu formen.
Das Gehirn braucht also buchstäblich den Input von anderen Gehirnen, um seine eigene Hardware zusammenzubauen.
Absolut. Ohne das Du gibt es kein funktionierendes Ich.
Da drängt sich ja dann direkt eine physische Gänze auf, über die ich in den Quellen gestolpert bin. Der Anthropologe Robin Dunbar hat da was berechnet.
Ah, die Dunbar-Zahl, ja.
Genau. Weil unser Neokortex eben eine bestimmte Größe und Verarbeitungskapazität hat, gibt es eine natürliche Obergrenze dafür, wie viele stabile soziale Beziehungen wir kognitiv managen können.
Mhm.
Und diese Grenze liegt bei etwa 150 Personen. Unsere gesamte Gehirnstruktur ist wörtlich darauf kalibriert, die sozialen Dynamiken, die Allianzen und Konflikte einer Sippe von exakt dieser Größe zu verarbeiten.
Was ja auch im Alltag total Sinn macht, wenn man mal überlegt, wie viele Leute man wirklich gut kennt. Die soziale Neurowissenschaft betrachtet genau diese tiefe biologische Implementierung von Sozialverhalten. Die fundamentale Annahme der Forscher ist hier: Die gigantische Komplexität unserer neuronalen Verschaltungen ist keine zufällige Begleiterscheinung,
sondern
es ist eine direkte evolutionäre Anpassung an soziale Prozesse. Der Mensch als Einzelwesen und der Mensch als gesellschaftliches Wesen lassen sich neurologisch einfach nicht trennen. Wir sind durch und durch auf Kopplung programmiert.
Okay, warte. Wenn wir als neurologische Baustelle auf die Welt kommen und zwingend diese Kopplung an andere brauchen, wie genau passiert das auf physischer Ebene? Also, wie greifen zwei getrennte Nervensysteme unsichtbar ineinander? Die Papiere sprechen da immer wieder von Entrainment.
Ja, Entrainment.
Lass uns diesen Begriff mal greifbar machen.
Sehr gern. Entrainment ist im Grunde ein physikalisches und biologisches Prinzip der rhythmischen Kopplung. Es beschreibt den Vorgang, bei dem interne neuronale Oszillationen,
also das Feuern der Gehirnwellen.
Richtig. Das regelmäßige Feuern unserer Nervenzellen in Wellen. Dass diese sich an externe Taktgeber anpassen. Und das passiert ständig. Unser zirkadianer Rhythmus synchronisiert sich zum Beispiel mit dem Sonnenlicht.
Ah, okay.
Aber es passiert eben auch durch Schall, durch Bewegungen, durch die Rhythmik von Sprache. Das Gehirn gibt dabei seine Autonomie nicht auf, aber es taktet seine Aufmerksamkeitsprozesse in Millisekunden genau auf die Umwelt ein.
Wahnsinn!
Und was hier besonders faszinierend ist, von diesem zellulären Basisprozess kommen wir zur nächsten, noch komplexeren Ebene, der Interbrain Synchrony.
Okay, also die Synchronisation zwischen Gehirnen.
Genau. Wir verlassen die reine Einzelbiologie und beobachten, was passiert, wenn zwei Menschen interagieren. Forscher messen hier eine tatsächliche zeitliche Kopplung der Gehirnaktivitäten zwischen zwei Personen.
Das heißt, unsere Gehirne schwingen buchstäblich im selben Takt?
Ganz genau.
Aber ganz ehrlich, wenn ich in den Unterlagen lese, dass der Mensch ein Resonanzkörper des Kosmos ist und sich unsere Gehirnströme aneinander angleichen, da müssen wir echt aufpassen.
Warum?
Das klingt für jemanden, der knallharte Neurowissenschaft oder Psychologie studiert, im ersten Moment extrem esoterisch. Also fast schon nach so einer auratischen Energieübertragung.
Verstehe.
Lass uns das mal in die Physik zurückholen. Wenn ich 5 analoge Metronome auf ein freischwingendes Holzbrett stelle.
Ein schönes Bild.
Und ich stoße die alle zu unterschiedlichen Zeiten an. Dann ticken die ja anfangs völlig chaotisch durcheinander.
Mhm, völliges Chaos.
Aber weil die kinetische Energie jedes Metronoms über das Brett auf die anderen übertragen wird, zwingen die sich quasi gegenseitig in einen gemeinsamen Rhythmus. Und nach ein paar Minuten schlagen alle 5 exakt im gleichen Takt. Ist diese Interbrain-Synchronie im Prinzip genau das? Nur eben mit akustischen und visuellen Signalen statt einem Holzbrett.
Das ist eine hervorragende Analogie. Das Holzbrett in deinem Bild ist hier der soziale Zwischenraum, der gefüllt ist mit unseren Sinneswahrnehmungen. Es ist reine Physiologie, null Esoterik.
Okay, puh.
Wenn wir uns Mutter-Kind-Dyaden ansehen, also Mütter und ihre Säuglinge, dann sehen wir genau das. Die weisen kohärente Herzrhythmen auf. Und wenn wir sie an ein EEG anschließen, also an ein Elektroenzephalogramm, das die Hirnaktivität an der Kopfhaut misst,
ja,
dann sehen wir, dass sich ihre Gehirnwellen synchronisieren. Anderes Beispiel. Musiker, die ein Stück zusammenspielen, die passen völlig unbewusst ihre Atemfrequenz aneinander an.
Ach krass.
Ja. Und im alltäglichen Gespräch spiegeln wir die Sprechpausen und die Gestik unseres Gegenübers wider. Das ist die sogenannte Interactional Synchronie. Der evolutionäre Zweck dahinter ist einfach überlebenswichtig. Es geht um soziale Homöostase.
Homöostase, also das Streben nach Gleichgewicht?
Exakt. Genauso wie dein Körper schwitzt, um seine Kerntemperatur konstant zu halten, nutzt dein Gehirn diese Resonanzmechanismen, um die soziale Gruppe stabil, verbunden und bei Gefahr kollektiv handlungsfähig zu halten.
Aber wenn dieses Entrainment auf biologischer Ebene so fließend abläuft, wie kommen wir dann von zellulärer Synchronisation zu komplexen menschlichen Gesellschaften?
Da klafft schon eine Lücke, ja.
Genau, eine massive Lücke. Und hier liefert Wolfgang Klimisch ein Strukturmodell, das für das Verständnis und ja auch für Klausuren wirklich Gold wert ist. Das Sieben-Ebenen-Schema. Es baut quasi eine Brücke von der Einzelzelle zur Kultur.
Klimisch strukturiert das wunderbar in aufsteigender Komplexität. Es beginnt ganz unten auf der biologischen Ebene, den zellulären Prozessen. Darüber liegt dann die endogene Ebene, das sind unsere inneren, subjektiven Körperzustände.
Okay.
Der entscheidende Bruch passiert aber auf der dritten Ebene, der kognitiven. Unser Gehirn, speziell der präfrontale Kortex im Stirnlappen, erlaubt es uns, eine reflexive Distanz zur Welt einzunehmen.
Was heißt das genau?
Wir entwickeln die sogenannte Theory of Mind. Das ist die Fähigkeit zu begreifen, dass andere Lebewesen eigene Gedanken, Absichten und Emotionen haben, die von unseren eigenen abweichen.
Dass der andere nicht ich ist.
Genau. Erst durch diese kognitive Trennung entsteht der Unterschied zwischen dem reinen Erleben eines Moments und dem abstrakten Wissen über diesen Moment.
Mhm.
Und von dort aus gehen wir auf die vierte, die soziale Ebene, wo diese Interbrain-Synchronie stattfindet. Dann zur systemischen Ebene, die beschreibt, wie Gruppen sich organisieren. Und das Ganze endet schließlich bei der kulturellen Ebene, dem gemeinsamen, über Generationen hinweg weitergegebenen sozialen Denken.
Wir bauen uns also ein Abbild der Welt und anderer Menschen in unserem Kopf.
Richtig.
Das suggeriert jetzt oft das Bild eines Gehirns als gigantischer Schwamm, der einfach alles aufsaugt, was um ihn herum passiert. Aber die Quellen zeichnen da ein völlig anderes, fast schon beängstigendes Bild. Das Gehirn arbeitet demnach primär eliminierend.
Ja.
Es ist ein Reduktionsfilter.
Die Prämisse ist hier, dass unser Bewusstsein theoretisch in der Lage wäre, uneinmessliche Flut an kosmischen, quantenphysikalischen und sensorischen Informationen wahrzunehmen. Aber unsere Sinnesorgane und unser Nervensystem wirken wie ein gewaltiger Trichter, der fast alles blockiert. Sie verschleiern den Großteil der Realität.
Hier wird es jetzt wirklich spannend. Stell dir das Gehirn nicht als Schwamm vor, sondern als den gnadenlosesten Türsteher vor dem exklusivsten Club der Stadt.
Oh, ich liebe dieses Bild.
Und dieser Club ist dein Alltagsbewusstsein. Draußen tobt die Realität in all ihrer Intensität. In den Unterlagen wird hier sogar Goethe zitiert, genauer gesagt Faust II, wo vom Flammenübermaß des organischen Lebens gesprochen wird.
Das für ein fantastischer Begriff. Flammenübermaß.
Ja, absolut. Und wenn der Türsteher jeden optischen, emotionalen und atomaren Reiz in den Club ließe, würde das System augenblicklich kollabieren. Der Türsteher lässt also nur den winzigen Bruchteil rein, den wir zum Überleben und für den sozialen Austausch brauchen.
Und wehe, dieser Türsteher versagt.
Genau. Wenn er versagt, sei es durch tiefe mystische Zustände, extremes Trauma oder psychedelische Substanzen, bricht die Tür auf. Und uns droht die absolute Überwältigung. Wir verlieren den normalen, alltagstauglichen Zustand, unseren Status psychicus. Das Gehirn schützt uns also davor, von der vollen Bandbreite des Universums buchstäblich geblendet zu werden.
Und wenn wir das mit dem Gesamtbild verknüpfen, genau die Reize, die der Türsteher durchlässt, formen wiederum unsere physische Hirnstruktur.
Neuroplastizität.
Exakt. Unser gefiltertes Bewusstsein ist ja kein statischer Zustand. Jede Erfahrung, die wir verarbeiten, verändert direkt unser Konnektom. Das Konnektom ist die Gesamtheit aller neuronalen Verbindungen, quasi der komplette Schaltplan deines Gehirns.
Mhm.
Lernen und Denken sind keine rein metaphysischen Vorgänge in irgendeiner Wolke. Sie bauen intrakortikale Assoziationsverbindungen physisch um. Synapsen werden stärker, wenn wir sie nutzen, und abgebaut, wenn wir sie vernachlässigen. Geist und körperliche Struktur stehen in einem permanenten, messbaren Wechselverhältnis.
Warte mal kurz. Wenn da ununterbrochen selektierte Reize reinströmen, Milliarden Neuronen oszillieren, Neuroplastizität ständig Kabel neu verlegt und wir uns obendrein pausenlos durch Entrainment mit den Gehirnen anderer Menschen synchronisieren?
Ja.
Wie verhindert diese feuchte, 3 Pfund schwere Masse in unserem Kopf, dass all diese Frequenzen zu einem einzigen weißen Rauschen verschmelzen?
Eine sehr gute Frage.
Wenn 100 Radiosender gleichzeitig auf ähnlichen Frequenzen senden, hört man ja nur noch Störgeräusche.
Und hier berühren wir eine mathematische Realität der Neurowissenschaften, die Wolfgang Klimesch wirklich faszinierend herausarbeitet. Die Lösung des Gehirns gegen dieses Chaos liegt in der Geometrie der Natur, in der Fibonacci-Folge und dem goldenen Schnitt.
Moment mal. Du meinst die mathematische Formel, die bestimmt, wie sich die Spiralen eines Schneckenhauses formen? Oder wie die Kerne in einer Sonnenblume angeordnet sind?
Genau die.
Diese Formel steuert die Frequenzen unserer Neuronen?
Ganz genau. Und der Mechanismus dahinter ist fantastisch, wenn man drüber nachdenkt. Wenn Gehirnwellen in einfachen, geraden Verhältnissen schwingen würden, sagen wir mal eine Frequenz bei 2 Hertz und eine bei 4 Hertz,
ja,
dann würden ihre Wellentäler und Wellenberge ständig direkt aufeinandertreffen. Sie würden sich entweder massiv verstärken oder komplett auslöschen.
Es gäbe dauerhafte Interferenzen.
Richtig. Der goldene Schnitt ist aber ein Wert von ungefähr 1,618. Es ist eine irrationale Zahl. Wenn das Verhältnis zweier Oszillationen diesem Wert entspricht, verschieben sich die Wellen so gegeneinander, dass sie niemals in ein einfaches periodisches Muster der Überschneidung fallen.
Wow. Sie gleiten aneinander vorbei.
Exakt. Sie gleiten aneinander vorbei, ohne sich zu stören. Klimisch zeigt, dass diese optimale Frequenztrennung durch den goldenen Schnitt für die fehlerfreie Informationsübertragung in den neuronalen Netzwerken absolut essentiell ist. Das Gehirn nutzt dieses universelle Strukturprinzip, um im ständigen Rauschen Ordnung zu bewahren.
Das ist der Moment, an dem die Biologie nahtlos in die ganz großen Theorien des Bewusstseins übergeht. Die Neurowissenschaft kämpft ja seit Jahrzehnten mit dem sogenannten Hard Problem of Consciousness.
Oh ja, das harte Problem.
Also der Frage, wie entsteht aus feuernden Zellen, chemischen Botenstoffen und meinetwegen dem goldenen Schnitt überhaupt das subjektive Erleben? Brauchen wir dafür einen Elan vital, eine geheimnisvolle Lebenskraft?
Früher dachte man das, ja.
Die Unterlagen bringen hier eine sehr berühmte Wette ins Spiel, die wunderbar zeigt, wie sich die Forschung hier auch geirrt hat. Der Neurowissenschaftler Christoph Koch wettete 1998 gegen den Philosophen David Chalmers, dass man innerhalb von 25 Jahren genau die spezifische Gruppe von Nervenzellen finden würde, die rein physikalisch Bewusstseins produziert.
Und das Zeitlimit lief 2023 ab.
Und er hat die Wette krachend verloren. Es gibt sie einfach nicht, diese eine magische Bewusstseinszelle.
Daher rückt die aktuelle Forschung, wie sie Lucia Meloni 2022 auch wunderbar zusammenfasst, von der Suche nach einem einzelnen Ort ab. Man widmet sich jetzt systemischen Theorien. Zwei dominieren da die Diskussion.
Welche sind das?
Die eine ist die Theorie der integrierten Information. Die geht davon aus, dass Bewusstsein ein Maß dafür ist, wie stark und komplex Informationen im Gehirn miteinander verknüpft sind, insbesondere in den hinteren Rindenarealen.
Okay, je dichter vernetzt, desto bewusster.
Genau. Und demgegenüber steht die globale Arbeitsraumtheorie. Die vergleicht das Gehirn eher mit einem Theater. Viele unbewusste Prozesse laufen im Dunkeln ab, aber das Frontalhirn wirft wie ein Scheinwerfer Licht auf bestimmte Informationen.
Es macht sie also auf einer inneren Bühne für das gesamte System sichtbar?
Richtig. Das Frontalhirn agiert hier wie so ein konzertierendes Management.
Und egal welcher Theorie man folgt, am Ende landet man bei einer fast schwindelerregenden Feststellung. Die ist bekannt als das anthropische Prinzip.
Mhm.
Das besagt, dass wir das Universum so wahrnehmen, wie wir es tun, weil unsere biologischen Instrumente genau die Eigenschaften besitzen, um diese Beobachtungen zu machen.
Ja.
Unser Gehirn ist denselben physikalischen Gesetzen, denselben mathematischen Spiralen und Frequenzen unterworfen, wie die Galaxien um uns herum. Mikrokosmos und Makrokosmos sind nach denselben Prinzipien gebaut.
Was uns wieder zu der Einsicht führt, dass das Gehirn niemals isoliert arbeitet. Es ist ein komplett eingebettetes System, das durch strikte Selektion und rhythmische Kopplung versucht, die Welt zu ordnen und sich durch soziale Resonanz am Leben zu erhalten.
Also, was bedeutet das nun alles für uns? Lass uns das alles mal bündeln. Wenn du das nächste Mal auf deine Anatomieskripte schaust, Vergiss die Idee vom einsamen Rechner im Schädel.
Absolut.
Dein Gehirn ist das Ergebnis von Jahrmillionen der Evolution, die uns zwingt, uns durch Interbrain-Synchronie an unsere Mitmenschen zu koppeln. Dein innerer Türsteher wirft 99% der Realität weg und der Rest wird durch den goldenen Schnitt geordnet, damit du überhaupt klar denken kannst.
Mhm.
Und jeder dieser Gedanken verändert durch Neuroplastizität das physische Kabelnetzwerk in deinem Kopf.
Und aus diesem permanenten Abgleich mit der Umwelt leitet sich ein Resonanzgesetz ab, das tief in unseren Spiegelneuronen verankert ist. Gleiches erkennt nur Gleiches.
Wie meinst du das?
Naja, ein banales Beispiel ist das reflexartige Gähnen, wenn jemand anderes gähnt.
Oh ja, das kennt jeder.
Aber auf einer viel tieferen psychologischen Ebene ziehen wir Menschen an, deren neuronale und emotionale Rhythmen unseren eigenen Mustern ähneln. Das Gehirn arbeitet ähnlich wie ein Radioempfänger. Es ist auf bestimmte Frequenzen kalibriert.
Okay.
Und solange wir uns der Mechanismen des Entrainments nicht bewusst sind, übernimmt unser soziales Umfeld die Aufgabe, den Sender für uns einzustellen.
Wow. Dein Gehirn als Radio, das durch die Menschen um dich herum programmiert wird, das ist der Gedanke, mit dem wir dich heute entlassen. Wenn es ein biologischer Fakt ist, dass deine Hirnstruktur durch soziale Resonanz permanent physisch umgebaut wird, auf welchen Sender zwingt dein aktuelles Umfeld dein Gehirn gerade? Welche Frequenzen lässt du unbewusst deinen Türsteher passieren?
Eine sehr gute Frage.
Und die vielleicht wichtigste Frage, wenn du morgen in den Tag startest. Willst du diese Frequenz vielleicht ganz bewusst wechseln? Wir hoffen, wir konnten das akademische Rauschen heute ein wenig für dich ordnen. Bis zur nächsten Analyse.